Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Wild und ungezähmt, das ist das Motto dieser Echtzeit-Sendung. Und dabei ist es ja auch mal ganz interessant zu schauen, wen man eigentlich so als wild und ungezähmt bezeichnet bzw. anschaut. Da gibt es nämlich einige Stereotype, zum Beispiel was die mediale Darstellung von schwarzen Frauen angeht, also auf Bildern, in Filmen, der Werbung und so weiter. Rassistische Klischees spielen da ja immer wieder mit hinein. Und Matthias Dell, Filmkritiker, hat sich das mal genauer angeschaut. Hallo Matthias.
Hallo.
Das ist ja nun ein sehr altes koloniales Motiv, kann man sagen, diese Darstellung schwarzer Menschen als wild und ungezähmt. Was hat dich denn jetzt aktuell dazu veranlasst, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
Also mir ist eine Szene hängen geblieben. Ich gucke ja viel Tatort wie viele andere Menschen und da gab es vor 3 Jahren die erste schwarze Ermittlerin, Florence Kasumba, und die spielte da eine Kollegin an der Seite von der weißen Maria Furtwängler und dann gab es da plötzlich diesen Dialog.
Ein Baby, ausgesetzt in einem Fluss. Vielleicht ist das jetzt irgendwann mal Grund genug für Sie, Ihren Hintern hochzukriegen und zu ermitteln.
Sind Sie irre? Spinnen Sie oder was?
Geht manchmal mit mir durch. Können mich anzeigen, haben schon andere gemacht. Mangelnde Impulskontrolle. Schon jede Menge Therapien gemacht, nutzt nichts.
Und ich dachte dann so, Tatort, ist das jetzt dein Ernst? Da wird sie also gefreut, man hat die erste schwarze Kommissarin im deutschen Tatort. Und dann ist das eine Figur, die ihre Triebe nicht unter Kontrolle hat, mit der es durchgeht, die gleich mal zur Begrüßung die Kollegin ohrfeigt, wie man das halt so macht. Und da habe ich mich gefragt, wie kann Land so eine ranzige, rassistische Vorstellung in dem Tatort von 2018?
Ja, das kann man sich fragen. Eine Idee könnte ja auch sein, dass das vielleicht gar nicht so gemeint war vom Regisseur, also von diesem Drehbuchautor, der sich das ausgedacht hat. Also es gibt ja durchaus auch andere Tatortkommissare und Kommissarinnen, die sich nicht immer so im Griff haben.
Das ist richtig, dass es das auch gibt, aber es ist natürlich anders kodiert und dass der das nicht so gemeint hat, glaube ich sofort. Da sitzt dann so ein quasi mittelreflektierter weißer Drehbuchautor und denkt sich eine Geschichte, ein Profil von einer schwarzen Kommissarin aus und kommt dann eben auf dieses Wildheitsding. Und dann fragt man sich natürlich, das gibt es nicht in der Schule zu lernen, das wird nicht in den Nachrichten verkündet. Woher kommt das? Woher kennen wir alle Stereotypen? Woher aus unserer schönen Kultur, die diese ganzen Bilder transportiert über Jahrhunderte hinweg?
Können wir uns diese Bilder mal angucken? Also hast du ein paar Beispiele dafür, wie die funktionieren und wie wir die quasi so nebenbei verinnerlichen?
James Bond 1985, Im Angesicht des Todes. Roger Moore spielt den Bond und als Frau des Bösewichts ist Grace Jones dabei. Die ist da in dem Film schon auch eine komplexere Figur, wird am Ende auch gut. Aber interessant ist dann eben schon diese eine Stelle am Beginn, wenn Grace Jones da vorgestellt wird für den Zuschauer zum einen, Zuschauerin und aber auch natürlich durch den Blick von Bond und seinen Kollegen da vom Geheimdienst. Das ist so eine Pferderennbahn-Situation. Da hat gerade das Pferd vom Bösewicht gewonnen, Pegasus, das total überlegen war. Da bricht also das Pferd aus, die Grace Jones Figur rennt hinterher, es gibt so einen Schnitt, Gegenschnitt, wildes Pferd, wildes Grace Jones Gesicht.
She must take a lot of vitamins.
Perhaps Pegasus does too.
Genau, es ist eine kleine unwichtige Szene, die dazu dient, die Figur einzuführen und in der quasi wird sie markiert als etwas, was wild ist, was mit diesem Pferd verbunden ist. Und ich finde, mit diesem Bild des Dopings des Pferdes könnte man also sagen, unsere Kultur ist quasi gedopt von diesen ganzen rassistischen Stereotypen, die immer irgendwo überall auftauchen.
Das ist ja jetzt eine Erkenntnis, die bei vielen weißen Menschen jedenfalls Widerstände hervorruft, wenn man da jetzt ankommt und sagt, ja, in dem und dem Film, da stecken eben rassistische Stereotype, dann ist ja oft die Reaktion, dass dann gesagt wird, ja, sehe ich ja auch, das war aber eben eine andere Zeit, der Kontext, den muss man berücksichtigen und so weiter und so fort.
Das ist natürlich deshalb auch eine Abwehrreaktion, weil es unangenehm ist festzustellen, dass unsere Kultur voll von diesen Bildern ist. Und man kann sich dann aber sagen, erstens ist es noch unangenehmer für die Leute, die von solchen Bildern gemeint sind und für die es praktisch auch nur diese Bilder gibt, die der Schauspielerin zum Spielen angeboten werden. Und zweitens muss man ja, um ein Problem zu lösen, erstmal feststellen, dass man es überhaupt hat. Das heißt, man muss sich bewusst machen und eingestehen, dass es diese Bilder gibt.
Da könnte man jetzt ja auch sagen, setzen wir doch mal bei den Schauspielerinnen an. Also warum spielen die überhaupt diese Rollen? Warum akzeptieren die solche Stereotypen-Muster?
Weil es halt nicht so viele andere gibt. Und natürlich ist es auch immer trotzdem, obwohl es blöde Rollen sind, eine Form, sich die anzueignen. Auch Florence Kasumba wird da Sachen machen. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie Leute sich das angeeignet haben, dann könnten wir vielleicht mal zu einem berühmteren Beispiel zurückgehen, nämlich zu Josephine Baker aus den 20er Jahren.
Die ja berühmt ist als Tänzerin, die barbusig und nur mit so einem Bananenröckchen aufgetreten ist, ne?
Dabei war es nur eine ganz, ganz kurze Schaffenszeit, wie die Publizistin Mona Hornkastel sagt, die gerade die erste deutsche Biografie über Josephine Baker veröffentlicht hat.
Die ersten 4 Jahre ihrer Karriere war sie Nackttänzerin. Dann war sie Sängerin, Revue-Star in Roben, die alles gemacht hat wie die Vorgängerin aus den französischen Varietés.
Und trotzdem ist dieses Bild prägend. Diese Tänze, die haben damals Projektionen erfüllt, die sich auf ihren Körper gerichtet haben in einer Zeit, wo in Paris da so in der Kunstszene Afrika ganz hoch im Kurs stand. Und das verkörperte dann eben, wie Mona Hornkastel sagt, Josephine Baker.
Vor allem Wildheit, Exotik und Sex. Ihre frühen Bühnenshows allerdings waren eine ziemlich bunte Mischung aus Tänzen wie dem Belly Dance und Chicken Walk, also Tänzen, die in der amerikanischen Jazz-Club-Szene beheimatet waren. Und die reichert sie an mit Elementen aus afrikanischen Stammestänzen und auch Tieranalogien.
Da sieht man also die Verwandlung, die Amalgamierung auch dieser Projektionen, eben zumal das eben Baker auch ins Komische gezogen hat.
Aber wie komme ich jetzt wieder zurück von Josephine Baker zu diesem Tatort, den du eingangs ja erwähnt hast? Also seit den 1920er Jahren hat sich ja jetzt doch einiges geändert, wenn auch sehr langsam. Und die Sensibilität dem Thema gegenüber ist ja schon gestiegen.
Das denkt man immer so, aber ich glaube, das ist nicht so sehr eine Linie, sondern so Pendelbewegungen. Und ich habe noch einen Ausschlag dazwischen gefunden auf dem Weg von Josephine Baker aus den 20ern zu uns, wo man das schön sehen kann. Nämlich, dass da so Kolonialbilder immer wieder aufgegriffen und abgedatet werden. Und da gibt es ein schönes Beispiel, was auch bei vielen Leuten sofort Erinnerungen hervorruft.
Alles ist in Afrikola. Flower-Cola, Erfrischung auch bei schlechtem Wetter. Pop-Up-Cola, das alte Rezept und die neue Konzeption. Sexy, Mini, Super, Flower, Pop-Up-Cola, alles ist in Afrikola.
Das ist jetzt die berühmte Werbekampagne des Fotografen Charles Wilb, späte 60er, Anfang 70er Jahre. Der wirft da ganz viele Bildregister durcheinander, deswegen ist die auch so bekannt. Gibt auch irgendwie ganz emanzipative Sachen da drin, aber der Wilb selber hatte in Interviews auch einen sehr fetischisierten Blick auf schwarze Frauen. Ein Motiv der Afrikola-Kampagne hieß zum Beispiel Bush Baby und da tanzt dann so eine schwarze Frau leicht bekleidet und lasziv rum. Moritz Ege, der ist Professor an der Uni Zürich für empirische Kulturwissenschaft, der hat vor ein paar Jahren schon sich mit dieser Kampagne beschäftigt und auch mit der Geschichte von Afrikola, die lustigerweise schon aus derselben Zeit rührt wie Bakers Tänze.
Also so ganz zugespitzt ist der Besitzer von Afrikola, Karl Flach, führte das in den Markt ein 1931, also bei so einer Werbekampagne, wo er mit einem Zirkuselefanten über den Kudamm traben ließ und er saß dann vorne auf dem Elefanten und sagte, trink Afrikola, so, und das ist dann natürlich auch das Spiel mit dem wilden Tier. Und auf eine Weise sind Wilbs Werbungen, wo dann so Anspielungen gemacht werden auf kulturelle Mythen von wilden schwarzen Frauen, eine Fortsetzung davon.
Wie ja im Clip praktisch gesagt wird, altes Rezept, neue Konzeption, das gilt eben auch für den kolonialen Blick aus den 20er, 30er Jahren, der zum Blick auf schwarze Frauen wird und der eben auch mit diesem Afrika-Bild zu tun hat, das da aktualisiert wird.
Inwiefern?
Das Paris, in dem Josephine Baker tanzt, das ist von Künstlern bevölkert, für die Afrika so das Projektionsfeld von Freiheit, Wildheit, Befreiung von irgendwelchen Zwängen ist. Und das aktualisiert sich in den 60er Jahren als Afroamerikanophilie, wie das Buch Schwarzwerden von Moritz Ege das genannt hat. Das heißt, es kommen durch diese Black Panther Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren schwarze Kultur an als hip und cool. Man will sich damit hier verbinden und da stecken auch immer wieder so komische Vorstellungen von Afrika drin als das Unbewusste und das Imaginäre und so weiter. Und die beste Pointe ist eigentlich, dass es vollkommen absurd ist, sich so Wildheit, wilde Gesellschaften als total triebhaft vorzustellen, weil die total organisiert sein müssen, damit sie da überleben können in der Wildnis. Also auch eine komplett falsche Vorstellung, die man da drauf richtet.
Wenn wir jetzt aber auf die Debatte mal schauen, die wir gerade die ganze Zeit schon führen, nämlich diese identitätspolitische Debatte, dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass so eine Tatortszene, wie du sie am Anfang beschrieben hast, heute nicht mehr so gedreht werden würde, oder?
Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt auch für diese Sendung versucht zu sprechen mit schwarzen Schauspielerinnen über deren Rollenangebote. War mir selber ein bisschen komisch, die zu fragen, weil ich eigentlich ja beschrieben habe, dass man es auch verstehen kann. Man kann es lesen, man kann es sich anhören. Warum nochmal fragen? Und tatsächlich war die Reaktion gerade so, dass die jetzt eher nicht mehr Lust drauf hatten, obwohl es diese Rollenangebote noch gibt, das nochmal zu erzählen, weil der Eindruck so ein bisschen da ist, man erklärt es und danach passiert aber nichts. Deswegen könnte man sich eben hinsetzen, nächste Woche, Freitag, 23.04., kommt dieser Tatort nochmal, den könnte man kritisch schauen und dann versuchen zu verstehen, was das Problem ist. Und wenn man das einmal hat, kann man auch irgendwie verstehen, dass man diese Bilder, diese Assoziationsketten, die da in unserer Kultur rum war, dann einfach mal unterbrechen muss.
Nächste Woche also Tatort schauen mit einem ganz kritischen Blick. Danke für deine Recherche, Matthias.
Bitte sehr.